Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Me, Myself and Media, Ausgabe 28. Die heutige Ausgabe trägt den Titel Kontrollverlust und der bezieht sich natürlich auf die Massenmedien, die, das haben wir erlebt hier mit dem Wahlsieg von Trump, geradezu hysterisch reagieren. Im Vorfeld haben sie ja massiv Propaganda gemacht gegen Trump und für Hillary Clinton und dann mussten sie feststellen, hat das alles nichts genützt, denn Clinton ist nicht ins Amt gewählt worden, Donald Trump hat das Rennen gemacht. Und interessant ist nicht nur, wie sie im Vorfeld gearbeitet haben, sondern auch, wie sie jetzt reagieren. Und damit wird sich diese Sendung beschäftigen. Ja, warum ist das eigentlich so? Da kommen wir zur Kernfrage. Was sind denn eigentlich Medien? Was sind Massenmedien? Nun, Massenmedien sind vor allem Kontrollinstrumente der Eliten. In diesen Massenmedien sprechen die Eliten, die Reichen, zu uns, dem Volk. Sie geben die Themen vor, die uns wichtig zu sein haben und sie geben vor allem auch die Meinung vor, die wir übernehmen sollen. Und bisher kam man ja nicht umhin, diese Meinung zu übernehmen, denn wenn man sich schlau machen wollte und zu einem Massenmedium griff, dann las man noch flächendeckend dasselbe, also dieselbe Meinung bezüglich Clinton und dieselbe Meinung bezüglich Trump oder bezüglich Putin oder geopolitischer Konflikte, immer dieselbe Meinung. Aber seit es das Internet gibt, reisen immer mehr Bürger ins Internet aus, wie ich das gesagt habe. Und das tun sie eben auch und haben sie auch getan im Beispiel von Trump. Und sie haben dann eben nicht das getan, was die Propagandamedien ihnen vorgeschrieben haben. Sie haben nicht Hillary Clinton gewählt, sie haben Trump gewählt. Und damit können die Massenmedien und die Eliten hinter diesen Massenmedien, die Elitären des Establishment, können damit offensichtlich nicht umgehen, wenn ein anderer außerhalb des Establishment dann quasi ins Weiße Haus einzieht. Und das ist interessant, weil diesen Prozess, den erleben wir hier zum ersten Mal, den hat es so noch nicht gegeben, den kompletten Kontrollverlust der Eliten, weil ihre Medien einfach nicht mehr ausreichend konsumiert werden. Martin Schulz, der EU-Parlamentspräsident, hatte sich ja schon ganz im Vorfeld positioniert. Er war nicht neutral, er hat gesagt, Trump ist eine Gefahr für die ganze Welt. Also drunter hat es Herr Schulz nicht gemacht. Ich frage mich, wie Herr Schulz dann mal auf Trump trifft, wenn der nach Deutschland kommt, als mächtigster Mann der Welt, als Oberbefehlshaber der NATO, denn das ist er ja jetzt. Ja, und wenn er dann auf den Schulz trifft, wie rudert er dann eigentlich zurück? Auch Barack Obama hat während des Wahlkampfes mit starken Worten wirklich auf den Putz gehauen. Er sagte, Demokratie, also die Demokratie steht auf dem Spiel, wenn Trump gewinnt. Und er verwies dann eben auch die vielen Fortschritte, die er in den letzten 8 Jahren geleistet hat. Ich habe mich spontan gefragt, was sind das für Fortschritte? Also das Konzentrationslager, was die Amerikaner auf Kuba betreiben, das kann er nicht gemeint haben. Den erhöhten Rüstungsetat und die Tausenden von Drohnen kann er auch nicht gemeint haben. Den Patriot Act kann er auch nicht gemeint haben. Und was ich überhaupt nicht verstehe ist, warum ausgerechnet Barack Obama die Demokratie gefährdet sieht in Amerika, während dort doch eine demokratische Wahl stattgefunden hat und dort eben mehr als ein Kandidat zur Wahl stand. Hätte es nur einen Kandidaten gegeben, dann wäre es keine demokratische Wahl gewesen, aber es gab eben 2 Kandidaten. Es gab ja Clinton und es gab eben Trump und die Bürger haben sich für Trump entschieden. Das ist Demokratie. Das erkläre nicht nur ich so, sondern das erklärt auch Wolfgang Herles, den wir eingeladen hatten zu Position 8, Strukturen der Macht. Er erklärt hier ganz kurz und prägnant, was das Entscheidende bei der Demokratie ist, nämlich das Scheidende. Vor allem in der amerikanischen Politik ist man einen Präsidenten nach spätestens 8 Jahren los. Von daher ist das sehr gut für die Demokratie, dass das System so ist. Bei uns ist es ja anders. Bei uns war Helmut Kohl zum Beispiel 16 Jahre im Amt. Hier ist Wolfgang Herles.
Das Entscheidende an der Demokratie ist doch nicht, dass da der bestmögliche Wunschkandidat Präsident wird. Das Entscheidende an der Demokratie ist, dass man auch schlechte Präsidenten rechtzeitig wieder los wird. Ja, deswegen, nur deswegen haben die Wähler in Amerika sich getraut, ein Experiment einzugehen. Sie haben gesagt, wir nehmen eine völlig unbeleckte Figur, die nicht in der Politik war, von der wir noch gar nicht wissen, ob sie überhaupt ein Programm hat, aber wir trauen uns das jetzt mal. Wir geben Donald Trump 4 Jahre. Und wenn er die 4 Jahre nicht nützt, dann ist er nach 4 Jahren wieder weg. Und er ist spätestens nach 8 Jahren weg. Ja, das ist demokratischer Wechsel. Wir haben zwar kein Präsidialsystem in Deutschland, aber bei uns ist der Wechsel sehr viel schwieriger. Ja, bei uns ist einer ewig Bundeskanzler. Kohl war 16 Jahre. Frau Merkel wird es jetzt vielleicht länger als 12 Jahre sein. Wir haben viel weniger Demokratie als die Amerikaner, weil bei uns der Wechsel nicht so selbstverständlich ist wie in den USA, wo es automatisch Wechsel gibt. Der beste Präsident der Welt ist nach 8 Jahren weg. Und nur so kann Demokratie funktionieren.
Ich denke, viele in Deutschland wünschen sich das so ähnlich wie in Amerika, dass nach spätestens 2 Amtsperioden, ja, der Kanzler, der Präsident wechselt. Das heißt, dass Angela Merkel nicht nochmal antreten dürfte, nicht wie Helmut Kohl dann vielleicht irgendwann mal 16 Jahre im Amt ist, sondern dass sie eben nach spätestens 8 Jahren gehen muss. Denn dieser Wechsel, das ist das, was die Demokratie ausmacht. Wir bleiben beim Thema Wechsel. Der Spiegel ist sehr, sehr flexibel. Über die letzten Wochen und Monate war ja immer der gefährlichste Mann auf diesem Planeten, der Herr Putin. Aber am 17.09. hat es dann Donald Trump aufs Cover geschafft, mit 5 Minuten vor Trump. Auch das aktuelle Cover ist natürlich wieder die Familie Trump diesmal, die furchtbar reich und furchtbar einflussreich ist. Und da warnt der Spiegel weiterhin, statt sich nicht damit abzufinden, sondern einfach zu akzeptieren, dass Obama nicht durch Clinton abgelöst wurde, sondern eben durch Donald Trump. Zwischendurch gab es ja auch wieder einen Beitrag, dass Putin aufs Cover gerät im Befalle von Syrien und dann eben der gute Obama. Überschrift: Putins Werk und Obamas Beitrag. Tut so, als hätte Putin in Syrien den Krieg begonnen und Obama wäre eingeschritten. Umgedreht wird ein Schuh daraus. Unsere Medien verwechseln ständig die Realität mit der eigenen Realität und ich glaube, das ist eine Echokammer. Eine dieser Echokammern sitzt in Mainz und nennt sich Zweites Deutsches Fernsehen. Dort konnte man am 14.10. etwas erleben, was wohl einmalig ist, dass nämlich eine Frau über 3 Minuten im Heute-Journal reden durfte. Und ich rede nicht von Angela Merkel, ich rede von der Hauptfrau von Barack Obama, nämlich Michelle Obama. Die durfte sich empören darüber, dass Donald Trump vor 15 Jahren abfällig über Frauen gesprochen hat, also seine sogenannten Toilettengespräche. Und sie sagte unter anderem, jetzt ist die Zeit reif, aufzustehen und zu sagen, genug ist genug. Es ging also um die sexuellen Fantasien von Donald Trump. Wie gesagt, nur Fantasien. Wir hören mal eben rein.
This is disgraceful. It is intolerable. Now is the time for all of us to stand up and say, enough is enough. This has got to stop right now.
Die Warnung vor der sexuellen Fantasie von Donald Trump, ausgesprochen von Michelle Obama im Zweiten Deutschen Fernsehen über 3 Minuten, es hat nichts genützt. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, warum hat man das überhaupt im deutschen Fernsehen ausgestrahlt? Es kam so rüber, als wären wir ein Bundesstaat und wären auch wahlberechtigt. Warum sollten wir denn eigentlich davon wissen? Wir waren doch gar nicht wahlberechtigt. Deswegen habe ich diese Propaganda im ZDF nicht verstanden. Ich verstehe aber den Gesichtsausdruck hier von Michelle Obama, denn das Schild, was sie hochhält, das trifft es ja. Ein Immigrant, eine Immigrantin hat ihren Job genommen. Die neue First Lady ist 1970 geboren, nämlich Melania Trump in Jugoslawien. Und sie zieht dann statt Obama Michelle ins Weiße Haus ein. Was ich besonders lustig, muss ich sagen, fand, ist, dass ausgerechnet die Clintons versucht haben, mit den sexuellen Fantasien von Trump, wie gesagt nur Fantasien, Wahlkampf zu machen. Denn war es nicht der Mann von Hillary Clinton, nämlich Bill Clinton, der nicht nur Fantasien hatte, sondern tatsächlich Sex mit einer Praktikantin, Monica Lewinsky. Da gab es auch einen Untersuchungsausschuss, $30 Millionen hat das damals gekostet. Und dieser Bill Clinton hat damals hier auch gelogen. Ich lese mal vor, was er gesagt hatte. Ich hatte keine sexuellen Beziehungen mit dieser Frau, Miss Lewinsky. Ich habe nie jemanden aufgefordert zu lügen, kein einziges Mal. Diese Anschuldigungen sind falsch. Ja, waren sie dann eben doch nicht. Aber dass die Fantasie eines möglichen Präsidenten gefährlicher sind als das, was ein ausgeschiedener Präsident bereits getan hat, und das ist der Mann von Hillary Clinton, das habe ich nie verstanden. Und das ist eben perfekte Propaganda, dass man dermaßen um den heißen Brei redet, dass man die eigentlichen Fakten überhaupt nicht mehr auf der Kleinhirnrinde hat.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you.
Wir bleiben noch ein bisschen bei Sex. Eine gewisse Madonna, Like a Virgin, hat sich ja angeboten vor der Wahl, jedem einen zu blasen, Zitat, Blowjob, der nicht Trump wählt, der also Hillary Clinton wählt. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das hat sie wirklich so gesagt bei einem Konzert. Wir schalten mal eben rein. Hier ist Madonna.
If you vote for Hillary Clinton, I will give you a blowjob. Okay? I'm not a douche and I'm not a tool. I take my time. I have a lot of eye contact. Yeah. And I do swallow.
Wer in den deutschen Massenmedien während des gesamten Wahlkampfes auf der Suche war nach einem O-Ton, nach einer Haltung zu Trump, die diesen Trump neutral darstellt oder positiv, der konnte da lange suchen. Wir fanden das bei KenFM äußerst befremdlich und haben deswegen Leute zu Wort kommen lassen, die nicht nur ja, Trump kritisch gesehen haben, sondern die ihn auch positiv gesehen haben, die aber auch Hillary Clinton kritisch gesehen haben, aber eben auch Hillary Clinton positiv gesehen haben. Positiv gesehen, Donald Trump hat vor allem Willy Wimmer, der gesagt hat, ja, man muss diesen Mann ja jetzt nicht unbedingt abgöttisch lieben, aber er bedeutet Politikwechsel und er möchte vor allem keinen Krieg mit Russland. Und das sah Willy Wimmer in unserer neuen Serie KenFM Live erst einmal positiv. Und ich glaube, das ist positiv. Ein Präsident, der mit den Russen spricht, das ist nicht so schlecht. Hier ist Willy Wimmer.
Was Trump in diesem Kontext anbetrifft, ich kann für mich nur unter reinen Nützlichkeitsgesichtspunkten die Frage beantworten. Das steht für mich, anders als Frau Clinton, nicht für einen Krieg mit Russland, sondern für Verständigung. Wir haben doch nun wirklich den Schlussakkord des Kalten Krieges damit gestaltet gesehen, dass wir gesagt haben, verhandeln, verhandeln, verhandeln und alte europäische Rechtsregel, die andere Seite auch zu hören. Das heißt, man muss die Argumente auf den Tisch bringen. In dem Augenblick, wo wir das verraten haben, haben wir die Fehlentwicklung bekommen, über die wir den ganzen Abend gesprochen haben. Und Trump steht aus meiner Sicht nicht für die Fortsetzung der Fehlentwicklung. Den muss man nicht mögen wollen. Das Auftreten ist ja auch jenseits von einer wahrnehmbaren Gewöhnung. Ja, muss man ja nüchtern sehen. Aber wenn ich davon ausgehe, wenn die das nicht raffen, und ich habe ja eben gesagt, ich würde Bürgerkrieg und Militärdiktatur nicht ausschließen in Anbetracht der Riesenprobleme, vor die dieses Land gestellt ist, dann ist jedenfalls Trump in meinen Augen jemand, der uns vor dem letzten, dem Krieg mit der Russischen Föderation bewahrt. Und das macht ihn mir sympathisch, egal was ich sonst von dem halte.
Ebenfalls positiv geäußert zu Trump hat sich in der Ausgabeposition 6 Kotau oder K.O. wie autark ist Europa, Rainer Rupp. Hier.
Und er sagte, das war ein ganz großer Fehler, Jugoslawien zu bombardieren und über einen Krieg gegen Jugoslawien zu führen, gegen ein Land, das mit uns im Ersten und im Zweiten Weltkrieg alliiert war.
Aber sozialistisch orientiert war. Das ist das einzige Land, das auf dem Balkan übrig geblieben war.
Natürlich, das ist eine Sache.
Wollte man weghaben.
Für Trump spielt es keine Rolle. Er sagt, es war ein Fehler. Für Trump war der Angriff auf Syrien ein Riesenfehler. Ja, sagt er ganz offen.
Er betrachtet Russland auch als Freund.
Genau. Für Trump, und das ist, glaube ich, sein allergrößter Verdienst aus meiner Sicht, Trump sagt, weil wir wissen es alle, aber in Amerika hat das noch kein einziger Politiker oder Journalist von Rang in den Mainstream-Medien gesagt. Er hat nämlich gesagt und behauptet das und sagt es immer wieder jetzt, dass die Bush-Junior-Administration das amerikanische Volk in den Irak-Krieg wissentlich hineingelogen hat.
Ja, wissen wir.
Ja, wir wissen es. Die meisten Amerikaner wissen es nicht. Und dass hier jemand von Rang und so Präsidentschaftskandidat dieses Tabu der Neokonservativen absolut bricht, jetzt ist es öffentlich und wird weit verbreitet innerhalb der normalen republikanischen und darüber hinaus normalen Bevölkerung, das ist von außerordentlichem Wert.
Wir springen jetzt mal in die Wahlnacht, die entscheidende Nacht, als noch nicht klar war, wer wird denn ins Weiße Haus einziehen. Statt Obama wird es Clinton werden, was alle in den deutschen Medien immer gesagt haben, das muss so sein, das geht ja gar nicht anders. Oder wird es möglicherweise dann doch ein Donald Trump? Eigentlich unmöglich. In dieser Wahlnacht konnte man sehen, wie stark auch das erste deutsche Fernsehen manipuliert hat. Diese Tafel wurde eingeblendet. Deutschland trennt extra. Wer wird die Präsidentschaftswahl gewinnen? Clinton sagten 82 und 9 stimmten für Trump. Also es war ganz klar, es wird ein überragender Sieg für Hillary Clinton. Aber es kam völlig anders. Und daran können wir erkennen, wie Massenmedien funktionieren. Die dort gefragt wurden in dieser repräsentativen Umfrage, die sind wirklich davon ausgegangen, dass Hillary Clinton ins Weiße Haus einziehen muss, dass es Trump niemals werden könnte. Und warum? Weil sie im Vorfeld eben immer nur dieses Programm gesehen haben. Und dort wurde ihnen ja ständig erzählt, also Clinton ist super, Trump kann es gar nicht werden, Trump hat keine Chance, Trump ist das Allerletzte. Und diese Menschen haben dann, wenn man sie später befragt hat, eben diese Meinung übernommen. Es ist nicht ihre eigene Meinung, sie haben sie übernommen. Und so funktioniert Propaganda. Du weißt gar nicht, dass es nicht deine Meinung ist, sondern du hältst sie für deine Meinung. Du glaubst, dass das, was die Medien dort abspielen, dass das die Realität sei und betest es einfach nach. Das ist Propaganda. Aber die hat mit der Realität eben nichts zu tun, denn es war ein grandioser, dicker Sieg für genau den anderen Mann, für Donald Trump. Und hier könnte ein Aufwachprozess einsetzen. Dieser Aufbauprozess ist wichtig und möglich, wenn Menschen nicht nur ARD und ZDF und die Süddeutsche Zeitung und die Zeit lesen, nicht die embedded Medien, sondern wenn sie ins Internet gehen. Und das haben auch viele getan, aber da treffen sie auf Menschen, die eine Glaubwürdigkeit haben und deswegen auch eine Macht. Und die muss man kaputt machen. Und das haben ja die großen Gazetten versucht zu tun. Ecuador hat zum Beispiel Julian Assange den Internetzugang weggekappt und das wurde dann auch in der Zeitung gemeldet. Man sei gegen eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten, sagte man dann. Aber das ist keine innere Angelegenheit und keine Einmischung gewesen, sondern Julian Assange hat einfach berichtet als Journalist, der da in der ecuadorianischen Botschaft gefangen gehalten wird, also quasi in Arrest ist, wenn er rauskommt, wird er direkt wegverhaftet. Und das wollte man nicht haben. Das heißt, die freie Presse, die demokratische freie Presse, hat ein Riesenproblem mit einer nicht kontrollierten Presse. Das konnten wir daran ablesen. Auch ich habe mich beim zweiten deutschen Fernsehen plötzlich wieder in der Presse gefunden. Ich hatte jetzt gar nichts gesagt. Nein, sie haben im Rahmen ihrer Warnung vor Salafisten und kriminellen Islamisten davor gewarnt, dass es ja dubiose Netzwerke gibt. Und da gab es dann so eine Tafel: Die deutsche Politik ist schuld für die Anschläge in Deutschland. Das war eine Schautafel von einem islamischen Forum und da war mein Bild auch mit drauf und das hat das ZDF einfach so übernommen. Jetzt ist das nicht passiert, sondern die wissen schon, dass ich das bin. Die wissen auch, dass ich damit nichts zu tun habe. Aber subtil wollen sie hier beim User sagen, wenn du mal auf diesen Mann treffen solltest und der sagt vielleicht irgendetwas zu Trump oder Clinton, glaub ihm nicht, das ist einer von der Verschwörungsszene, ein ganz, ganz schlimmer Vogel. Das ist jetzt keine Ausnahme, dass das ZDF das so gemacht hat. Auch die Süddeutsche Zeitung, dieses Flaggschiff ja, der Demokratie aus München, hat ähnlich agiert. Ich bin am 11.11. auf eine Meldung gestoßen, die ich insofern interessant finde, weil sie als Quiz verpackt ist. Ja? Ich lese das mal vor. Sie sind erbitterte Gegner, dabei sind sich Islamisten und Rechtspopulisten oft ähnlicher, als sie denken. Zeit für ein Quiz. Wer hat's gesagt? Es handelt sich also um ein Quiz, wo Rechtspopulisten und Islamisten mit ihren Aussagen konfrontiert werden. Und dann muss man rausfinden, wer hat es denn gesagt? Ein Populist oder ein Islamist? Beide furchtbar gefährlich. Und jetzt kommt diese Frage. Geht ein Fußballer oder ein Politiker hin und sagt öffentlich, ich bekenne mich dazu, dass ich homosexuell bin, dann applaudiert die ganze Welt und sagt, endlich mal stehen Leute auf und geben das Preis. Und dann hat man das Gefühl, dem wird jetzt nächste Woche das Bundesverdienstkreuz verliehen, weil er das jedem mitgeteilt hat. Ja, und jetzt die Frage. Wer hat das nämlich gesagt? A. Ken Jebsen, Klammer auf, bürgerlicher Name Mustafa Kashefi, im Iran geborener rechtspopulistischer Internetstar, KenFM. Oder aber B. Abu Adam, bürgerlicher Name Sven Lau, in Mönchengladbach geborener salafistischer Prediger. Was ist das? Das ist Propaganda der übelsten Art. Das ist das, was der Stürmer im Dritten Reich gemacht hat. Subtil so tun, dass die Menschen, um die es dort geht, irgendetwas mit der Aussage zu tun haben könnten. Also ob Abu Adam, den ich nicht kenne, ob der das gesagt hat, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, ich bin kein Salafist und ich bin auch kein Rechtspopulist. Mich also dort draufzusetzen, ist einfach vorsätzlich Rufmord begehen. Und die Frage ist, wer hat das gemacht? Es hat ein gewisser Runen Steinke gemacht. Es ist nicht irgendjemand, es ist ein Buchautor. Und dieser Mann hat Rechtswissenschaften studiert. Er ist also Anwalt und er ist Kriminologe. Und das ist das Perfide daran. Das heißt, man nimmt jemanden, ja, der vielleicht für sich selbst glaubt, er wäre auf dem richtigen Pfad und die Süddeutsche Zeitung publiziert das, obwohl sie genau weiß, dass ich ein ehemaliger AD- und ZDF-Journalist bin, der mit Rechtspopulismus und mit Salafisten überhaupt nichts zu tun hat. Aber man nimmt mich einfach dorthin und die einzige Quelle, die dieser Steinke jetzt angezapft haben muss, ist ja wohl Wikipedia, weil ich heiße weder Mustafa Kashefi, noch bin ich im Iran geboren und rechtspopulistisch bin ich überhaupt nicht. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dem süddeutschen Leser mitzuteilen, wenn du auf diesen Mann mal treffen solltest, der möglicherweise eine von der Süddeutschen Zeitung abweichende Meinung bringt, dann glaube ihm nicht, weil er ist entweder Rechtspopulist oder aber ist ein Salafist. Das ist Propaganda der übelsten Art. Und die Frage, die ich der Süddeutschen Zeitung an dieser Stelle wirklich stellen muss, ist, seid ihr so tief gesunken, dass ihr das nötig habt? Ist es soweit? Damit verliert ihr auf jeden Fall Leser. Ich fordere an dieser Stelle auf, Blätter, die so agieren, ja, die mit demokratischen Organen wie KenFM als ein Presseorgan, mit dem, wir sind kein politischer Gegner, wir sind Mitbewerber. Wenn man mit dem so umgeht, dann hat man Probleme mit der Pressefreiheit, dann hat man Probleme mit der Demokratie und so etwas sollte man nicht noch kaufen. Ja? Nicht kaufen, lasst das am Kiosk. So etwas kann und sollte vom Leser bestraft werden. Das ist auch Demokratie. Du musst das nicht kaufen. Und zu guter Letzt noch zwei Stimmen, die sich ja nicht unbedingt pro Trump ausgesprochen haben, die aber gesagt haben, Clinton ist nicht unbedingt erste Wahl. Da habe ich einen O-Ton von, ja, Vivienne Westwood, der alten Dame der Mode, sie sagte, you can choose what you want, they are all the same. Ja, ist sehr pauschal, aber ich weiß, was sie sagen möchte. Egal, wer da ins Amt kommt, er gehört irgendwie mehr oder weniger zum Establishment. Und da ist ja was dran. In Amerika muss man unglaublich reich sein, um überhaupt einen solchen Wahlkampf finanzieren zu können. Das bedeutet also, dass jemand, der nicht über 200, 300 Millionen verfügt, gar nicht mitmachen kann. Und das ist wenig demokratisch, denn wer hat schon 200, 300 Millionen? Auch interessant, wie sich Jakob Augstein in einer Kolumne positioniert hat. Überschrift, was für Trump spricht, also nicht gegen Trump. Gibt es wenigstens einen Grund, auf einen Sieg von Trump zu hoffen? Ja, sagt Augstein, den Frieden. Hillary Clinton will im Syrienkrieg die militärische Konfrontation mit Russland riskieren. Das kann Deutschland nicht wollen, da hat Herr Augstein recht. Denn wenn Hillary Clinton es ins Amt geschafft hätte, wäre klar gewesen, was sie hätte tun müssen. Das, was nämlich diejenigen, die ihren Wahlkampf finanziert haben, von ihr verlangt hätten, das war unter anderem ja Saudi-Arabien, nämlich die militärische Konfrontation in Syrien. Das hätte bedeutet Flugverbotszone und damit auch eine militärische Eskalation mit allen Konsequenzen, was Russland angeht und möglicherweise eben auch einen verschärften Kurs gegen den Iran. Und das kann nicht nur Deutschland nicht wollen, das kann die ganze Welt nicht wollen. Denn diese Gewaltspirale führt nicht zu mehr Frieden, sie führt zu immer mehr Krieg. Und ich hoffe, dass Trump sein Wahlversprechen wahr macht und sagt, wir reden erstmal mit allen. Also nicht erst schießen, dann fragen, sondern erstmal fragen, diskutieren, die andere Seite anhören und dann überlegen, ob wir noch weiter schießen. Denn das alles kostet ja auch unglaublich viel Geld und dieses Geld hat Amerika nicht. So sieht's aus. Als feststand, dass Donald Trump das Rennen gemacht hat, hat Barack Obama reagiert, wie man das von ihm erwartet, nämlich einfach smart, weil das ist er ja wirklich, muss man ja wirklich sagen. Er hat eine gewisse Eleganz, die Trump völlig abgeht, aber darum geht es ja in diesem Amt eigentlich nicht, sondern wie man seine Entscheidung durchsetzt und ob man einknickt. Also Obama hat Donald Trump im Weißen Haus empfangen, das können wir auch hier sehen, tagesschau.de, und die haben erstmal miteinander gesprochen. Und was macht man da? Man zeigt eben den Neuen das Weiße Haus, man gibt ihm ein paar Tipps, man macht ein paar nette Bilder für die Presse und dann sagt der eine das, was der andere hören will, nämlich, dass er ein Präsident für alle Amerikaner sein will. Natürlich, was bleibt ihm übrig? Entscheidend ist, was jetzt passiert. Die FAZ hat das am 10.11. groß erklärt. Dieser Fahrplan zur Macht bedeutet ja, dass bis zur Amtseinführung am 20. Januar 4.000 Posten zu beschäftigen sind. Man muss sich vorstellen, die Schwierigkeit, mit der wir es hier oder mit der es Donald Trump zu tun hat, ist, Donald Trump hatte ja bisher kein politisches Amt inne. Das heißt, er kennt nicht so viele Leute, die er sagen kann, ja, die haben schon ihre Erfahrung in der Politik gemacht. Er muss also jetzt 4.000 Posten besetzen. Er hat bestimmt ein dickes Buch mit Freunden, aber ob da 4.000 Leute drin stehen, die man ins Verteidigungsministerium, ins Gesundheitsministerium so setzen kann, ich weiß es nicht. Also braucht er ein paar Leute im Umfeld, die sagen dazu, hier, er muss ja 50 Ministerposten besetzen. Er ist der neue Oberbefehlshaber der Streitkräfte, ja, also der amerikanischen Armee, das ist ja die größte Armee der Welt als Teil der NATO. Und das heißt, diese Phase, die wir hier im Moment erleben, ist auch für ein Land wie Amerika oder für jedes Land insofern gefährlich, weil dieses, ich will es nicht ein Machtvakuum nennen, aber diese Unsicherheit, diese Übergabe könnte ja von außen ausgenutzt werden, um das Land anzugreifen. Von daher sehen wir eben, dass es jetzt erstmal um die ersten 100 Tage geht und wie Trump sein Parlament besetzt. Und nach diesen 100 Tagen, ja, mit den ersten Maßnahmen, die er dann durchführt, danach können wir anfangen, so eine Art Vorbilanz zu ziehen. Also alles andere ist Quatsch, wenn man im Vorfeld sagt, ja, das wird alles gar nichts. Man sollte diesem Mann genau dieselbe Chance geben, die man damals Barack Obama gesehen hat. Und es ist auch nicht so speziell, dass der eine den anderen empfängt. Denn wir sehen hier zum Beispiel auf diesem Bild, da hat auch George W. Bush, den wir alle auch nicht so gerne mochten, den neuen Barack Obama empfangen. Und deswegen, ein neuer Präsident lernt dieses Amt im Amt. Da gibt es keinen Kurs, den man vorher belegt. Und deswegen sollten wir alle das tun, was demokratisch wäre. Wir sollten erstmal gucken, wie der Neue sich in den ersten 100 Tagen, wie er sich da so schlägt. Und danach können wir immer schon sagen, ich habe es ja schon immer gewusst oder aber ich bin positiv überrascht. Warten wir ab, wie sich der neue amerikanische Präsident schlägt. Es ist ja nicht unser Präsident, es ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Das haben ja viele in Deutschland vergessen, vor allem die Medienmacher. Ein Medium, das sich mit dem Wahlsieg Trumps überhaupt nicht abfinden kann, das ist der Spiegel in Hamburg. Die haben nämlich direkt als Folgecover auf den Sieg nicht gratuliert oder einfach neutral abgebildet. Nein, sie haben hier dieses Cover gebracht, das Ende der Welt. Man sieht die kleine Erde und einen riesigen Kometen in der Form von Trump brennend, der dieses Leben auf der Erde vernichten wird. Und das ist, wie gesagt, das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Ich stelle mir manchmal die Frage, was für Drogen die in Hamburg eigentlich nehmen. Im Blatt ging es dann ähnlich her. Es gab einen Kommentar von Mark Pitzke, nichts wird gut. Und dort steht unter anderem, es ist auch 10 Tage später nicht normal, dass 60 Millionen Amerikaner einen Rechtspopulisten zum Präsidenten gewählt haben, dessen rassistische, antisemitische, fremden, frauen- und schwulenfeindliche Rhetorik plötzlich vergessen und vergeben scheint. Der Herr Pitzke unterstellt dem amerikanischen Präsidenten, dass er antisemitisch ist. Also das ist die Keule, wenn einem nichts mehr einfällt. Und das wundert mich ein bisschen, weil Trump hat eine Tochter, hat mehrere Kinder. Und eine Tochter heißt Ivanka Trump und die ist mit einem Juden glücklich verheiratet. Und dieser Donald Trump ist im März auch vor APEC aufgetreten, also dieser großen amerikanisch-jüdischen Lobbyorganisation, die eben für Israel und die Interessen für Israel trommelt. Und dort ist er frenetisch mit Standing Ovations empfangen worden. Haben diese amerikanischen Juden einem Rechtspopulisten zugejubelt, Herr Pitzke? Schauen wir uns das doch mal an.
The United Nations is not a friend of democracy. It's not a friend to freedom. It's not a friend even to the United States of America, where, as you know, it has its home. And it surely is not a friend to Israel.
Also, Herr Pitzke, vielleicht gehen Sie noch mal ins Archiv und stellen fest, es kann gar kein Antisemit sein, dieser Herr Trump, weil der hat vor APEC gesprochen und der ist dort bejubelt worden. Deswegen machen Sie vielleicht am besten das, was Sie können. Sie gehen ins Archiv und schießen sich auf den alten Feind ein. Das ist der Putin. Das sind die Cover, die bei Ihnen ja schon veröffentlicht wurden. Cover 42, Putin greift an, oder Cover 11, der Brandstifter, wer stoppt Putin? Und dann gibt es noch dieses Cover auch über den Herrn Putin, der gefährliche Nachbar Wladimir Putin und die Übermacht des Westens. Ja, also am besten dieser Machtwechsel, das verkraften Sie im Kopf nicht. Deswegen bleiben Sie einfach bei den alten Feindbildern. Bleiben Sie bei Putin, da sind Sie auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ja? Auf der Seite der Vorurteile. Habe ich vergessen zu sagen, oder? Ja. Dass die Medien mit Donald Trump ein Problem hatten, dafür gibt es einen Grund, denn auch Donald Trump hatte mit den Medien ein Problem. Das heißt, man mochte sich gegenseitig nicht. Aber es gab da quasi ein Machtgefälle. Es gab die Übermacht der Massenmedien. In Amerika sind es ja letztendlich 6 Konzerne, die eben ja alles herausgeben an Zeitungen, an Radio und Internet, die eben dann richtig auch ja, zum Sturm blasen können gegen den Präsidentschaftskandidaten. Das haben sie auch getan. Und es gibt eben diesen Donald Trump, der gesagt hat, okay, ich muss mir das nicht bieten lassen, der in seinen Wahlkampfreden ganz klar gesagt hat, dass diese Art von Journalismus, dass das mit Journalismus nichts mehr zu tun hat. Und die Rede, die wir jetzt kurz einspielen, diesen Teil dieser Rede, die hat man leider so nie gesendet, was ich bedauerlich finde. Aber das zeigt, dass Donald Trump nicht ganz Unrecht hat. Das, was wir in den Medien erlebt haben an Berichterstattung über Donald Trump, das hat er mit neutraler Berichterstattung, gelinde gesagt, gar nichts mehr zu tun. Das war schon Hetze.
The most powerful weapon deployed by the Clintons is the corporate media, the press. Let's be clear on one thing. The corporate media in our country is no longer involved in journalism. They're a political special interest, no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda. And the agenda is not for you, it's for themselves. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe. They will lie, 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 and then again, they will do worse than that. They will do whatever is necessary. The Clintons are criminals, remember that. This is well documented. And the establishment that protects them has engaged in a massive cover-up of widespread criminal activity at the State Department and the Clinton Foundation in order to keep the Clintons in power.
Die Wahl ist gelaufen und jetzt müssen die Medien irgendwie versuchen, mit diesem neuen amerikanischen Präsidenten zurechtzukommen. Weil sie können ihn ja jetzt nicht die nächsten 4 Jahre komplett ignorieren, denn die Bevölkerung kauft diese Gazetten nur dann, wenn irgendwas drinsteht, was der neue Präsident jetzt macht. Also da gibt es eine Erwartungshaltung. Man kann nicht einfach sagen, wir machen nur noch Sport. Dann gäbe es Ärger. Also müssen sie sich irgendwie treffen. Da gibt es dieses erste Treffen, oder gab es dieses erste Treffen, man spricht davon off the record. Das heißt, da trifft sich der neue Präsident mit den alten Medien und je nachdem, wie das Verhältnis vorher war, spricht man erstmal, lernt sich erstmal kennen, es ist so ein freundschaftliches Treffen. Off the record heißt, dass nichts, was in so einem Raum besprochen wird, dass das den Raum verlässt. Und kaum war Trump in diesem Raum, da ging es heiß her und dann hat es aber trotzdem den Raum verlassen, denn die Journalisten haben sich an dieses Off-the-Record-Ding nicht gehalten und das publiziert und damit dem Trump wieder recht gegeben, dass man mit ihnen nichts abmachen kann, dass sie sich an die Vereinbarung nicht halten, dass sie nicht fair spielen. Deswegen konnte ich eine interessante Schlagzeile im Spiegel lesen. Da hat sich nämlich dann einer der Journalisten beschwert. Er sagte, das Treffen, das war ein Desaster. Oder aber auch in der FAZ, es war wie ein verdammtes Erschießenskommando. Und warum? Weil der Trump in den Raum reinkam, die dort alle traf und sagte, ihr seid alles Lügner. Ich zitiere das mal. Wir sind in einem Raum voll mit Lügnern, mit betrügerischen, unehrlichen Medien, die alles falsch dargestellt haben. Und wenn man sich den Wahlkampf bezüglich Trump ansieht, also wie die Medien über ihn berichtet haben, über Monate, dann muss man sagen, so falsch liegt Trump nicht. Und diese Wut muss man auch verstehen. Aber dass die Medien das nicht mal geschluckt haben und einfach gesagt, okay, vielleicht sollten wir darüber nachdenken, dass wir vielleicht über das Ziel hinausgeschossen sind, sondern dass sie das sofort gedruckt haben. Das zeigt, dass die amerikanischen Medien nicht verstanden haben, welche Rolle sie eigentlich haben sollen. Sie sollen nicht sich gegen Menschen aufstellen, sie sollen erst einmal berichten. Und der User, der Leser, der soll entscheiden, wie er die Person findet. Und das haben die Medien in den letzten Wochen und Monaten bezüglich Trump einfach nicht getan. Ja, sie haben auf ihn eingeschlagen und das war nicht fair. Und von daher verstehe ich diese Wut von Donald Trump. Sie ist berechtigt. Mal sehen, ob sich das Verhältnis jetzt normalisiert. Das mit dem Normalisieren wird in Deutschland relativ schwierig, denn wir haben hier nicht nur jede Menge informelle Mitarbeiter bei der Presse, sondern wir haben hier auch völlig verbotene Politiker, die immer noch nicht verstanden haben, dass sie eigentlich mit einer eigenen Meinung rausgehen sollten und nicht nur Meinung von irgendwelchen Geheimdiensten übernehmen. Jemand, der das überhaupt nicht verstanden hat, ist Cem Özdemir bei den Grünen. Er konnte im Spiegel Folgendes von sich geben: Assad und Putin bombardieren Syrien zurück in die Steinzeit. Also er hat Probleme mit Assad, er hat Probleme mit Putin, er hat natürlich auch Probleme mit Trump, aber wir wollen bei Syrien bleiben, denn er hat noch mehr Probleme mit der Friedensbewegung. Ja? Cem Özdemir, der schreibt: Mit manchen Friedensdemos dieser Tage kann ich tatsächlich wenig anfangen, wenn sie Russland als Kriegshelfer ignorieren oder schönreden. Interessant. Russland ist kein Kriegshelfer. Russland wurde von Assad gerufen, das Land mitzuverteidigen, was durch NATO-Staaten angegriffen wird. Die haben da kein UN-Mandat. Das ist ein Kriegsverbrechen, das ist ein illegaler, ja, Angriffskrieg. Und dann schreibt aber trotzdem dieser Kollege Cem Özdemir: Bashar al-Assads Armee massakriert die Zivilbevölkerung, erstickt dabei auch den letzten Funken Humanität, den es an dem Krieg geben kann, nämlich das humanitäre Völkerrecht. Das ist das, was Cem Özdemir wirklich ganz toll beherrscht. Er seift die Leser ein. Er tut so, wenn er vom humanitären Völkerrecht spricht, was der Putin mit Füßen tritt, als wenn er ein UN-Mandat hätte, wenn Deutschland ein UN-Mandat hätte, wenn die NATO ein UN-Mandat hätte. Aber das ist eben nicht der Fall. Die NATO bricht das Völkerrecht, indem sie einen Angriffskrieg vom Zaun bricht, und derjenige, der dann zur Hilfe eilt, nachdem er gerufen wurde, er ist ja nicht einfach so eingeritten, der Herr Putin, dem unterstellt man dann, er würde das humanitäre Völkerrecht brechen. Das ist der Trick, ne? Dass der Täter sich zum Opfer stilisiert und das Opfer zum Täter macht. Ja. Wenn Leute, die sich wirklich auskennen mit der Materie, weil sie die Orte bereist haben, jemand wie Jürgen Turtenhöfer, wenn der dann mal in einer Talkshow bei Phoenix aufschlägt, und man kann ihm ja alles vorwerfen, aber nicht, er scheut ja nicht die Gefahr. Also Turtenhöfer war unter anderem in Homs, er war in Aleppo, er ist dorthin gefahren, er hat mit Leuten von dem IS geredet, er hat sich dem ausgesetzt. Wenn so jemand mal in einer Talkshow erscheint und die Journalisten, die diesen Schreibtisch ja nie verlassen haben, dann mit der Realität konfrontiert, dann wird er so dargestellt, als wäre er völlig verbohrt, hätte gar keine Ahnung, wäre ein Fantast. Dabei sitzen die Fantasten auf der anderen Seite dieses Schreibtisches.
Wir haben einen Krieg auf drei Ebenen. Regime gegen Rebellen, darf ich das gerade mal sagen? Regime gegen Rebellen, Saudi-Arabien gegen Iran, Russland gegen Amerika. Die führen alle Stellvertreterkriege. Und zurzeit will kein einziger Frieden. Assad will keinen Frieden, die Rebellenführung will keinen Frieden, die Saudis wollen keinen Frieden, die Iraner, weiß ich nicht, wollen auch keinen Frieden, die Russen nicht, die Amerikaner auch nicht.
Sie haben zu Beginn Ihres Statements gesagt, es macht keinen Sinn, jetzt die moderaten Rebellen oder wen auch immer zu unterstützen, weil das ist Einmischung in fremde staatliche Angelegenheiten. Ich glaube, das sehen Sie ein bisschen anders, Frau Helbig.
Nein, ich bin völlig einer Meinung mit Herrn Todenhöfer: Ein Regime-Change von außen kommt nicht in Frage. Wir haben die Katastrophe gesehen im Irak, in Afghanistan. Das, was in Syrien passiert, hat damit nichts zu tun, Herr Todenhöfer. In Syrien bombardiert ein Staatspräsident das eigene Volk, Teile dieses Volkes, die seine Macht in Frage stellen. So einfach ist das. Daraus ist ein regionaler Konflikt geworden, ein internationaler Konflikt geworden. Es geht jetzt darum, Zivilisten zu schützen, um nichts anderes. Und da haben wir sehr wohl das Völkerrecht. Und wir haben eine Responsibility to protect. Und wo, wenn nicht in Syrien, sollte diese Schutzverantwortung gelten? Sprich, man fliegt in Syrien mal nicht, um zu bombardieren.
Was ich an Jürgen Turtenhöfer wirklich schätze, ist sein Mut. Er hat ja die Orte, von denen er spricht, er hat sie ja bereist. Und das ist nicht ganz ungefährlich, denn dort liegen ja überall auch noch Tretminen herum, Bomben, die nicht detoniert sind, und da wird scharf geschossen. Aber er war eben in Aleppo, er war auch in Homs, er hat den IS besucht. Und wenn man sich dieses Bild hier anschaut von Homs, muss man sagen, das erinnert sehr, sehr stark an Berlin 1945, Stunde Null. Und da steht wirklich kein Stein mehr auf dem anderen. Interessant ist eben auch, wenn wir dauernd davon sprechen, dass wir Länder befreien, wie zum Beispiel Afghanistan, um dort dann Brunnen zu bauen und Mädchenschulen, dass man dann immer denkt, na, das muss ja vorher ganz schrecklich gewesen sein. Und diese Bilder stammen zum Beispiel aus den 60er, 70er Jahren, bevor wir da angefangen haben zu befreien. Das war Afghanistan, und da können wir erkennen, Frauen mussten von uns nicht befreit werden. Die konnten sich kleiden, wie sie wollten, und es mangelte da auch nicht an Brunnen und Mädchenschulen. Das gab es alles. Wir waren auch dort, oder wir sind auch dort nicht, um zu befreien. Wir sind dort, um imperiale Interessen durchzusetzen. Und dass diese Menschen uns nicht mögen, dass die uns als Besatzer verstehen und begreifen und bezeichnen, das ist absolut verständlich. Wir sind Besatzer. Wir helfen dort nicht. Wir beuten aus. Amerikanische Wahlkämpfe kosten unfassbar viel Geld. Das geht in Milliarden. Also ist ein Kandidat darauf angewiesen, auf Battletour zu gehen. Und er findet den einen oder anderen Privaten, der ihm dann Geld gibt und sagt, hier ist Geld von mir und damit kannst du den Wahlkampf gewinnen und dafür kriegst du dann bestimmt auch irgendetwas, weil selbstlos geschieht das nicht. Was mir nicht klar war, was ich in der FAZ lesen konnte, dass Hillary Clinton auch Geld von Deutschland bekommen hat. Die GIZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, hat zwischen 100 und 500.000 Euro in den amerikanischen Wahlkampf für Hillary Clinton gegeben. Also sie hat das investiert und ich stelle mir schon die Frage, das sind ja Steuergelder. Wir aber, die Bürger, wurden da gar nicht gefragt. Welches Interesse haben diejenigen denn, die das durchgewunken haben, eigentlich daran, dass Hillary Clinton das wird? Was sind das für Leute? Das könnte mal recherchieren. Dass sich ein gewisser George Soros ja für Clinton ausgesprochen hat, das ist klar. Die sind ja gute Freunde seit langer Zeit. Also er wird auch irgendetwas davon haben. Er hat ja in Amerika verschiedenste Organisationen, die dann eben auf der Straße mal auch Randale machen. Im Moment tut das eine Organisation, die nennt sich Move On. Ja, die eben Protest organisiert unter Jugendlichen gegen Donald Trump. Das wird in den Medien dann so dargestellt, dass Menschen aus freien Stücken auf die Straße gehen, was nicht der Fall ist. Denn diese Menschen gehen auf die Straße, weil man ihnen dafür Geld gibt. Und damit hat Herr Soros ja große Erfahrung. Er steckt ja auch hinter der Bewegung Open Ukraine, die damals Kiew ja destabilisiert hat und eben diesen Putsch mit unterstützt hat. Aber hier ein Bericht von RT, wie eben diese NGO, diese Non-Government Organization Move On, wie sie eben die Stimmung einfängt auf den Straßen und sich nicht abfinden will mit Donald Trump. Aber dahinter steckt eben George Soros, ein privater Investor, ein Oligarch.
Eine der Gruppen der Anti-Trump-Proteste heißt Move On. Deren Webseite ruft dazu auf, gegen den gewählten Präsidenten zu protestieren und hat offenbar Verbindungen zu Milliardär und Clinton-Unterstützer George Soros. Das besagen Podestas E-Mails an George Soros, die 2009 von WikiLeaks veröffentlicht worden sind. Sie tauschten Tipps aus, wie man amerikanische Wähler steuert, zum Beispiel Gruppen finanzieren, die Proteste organisieren, und Move On war eine davon.
Warum haben Leute wie George Soros eigentlich Probleme mit Donald Trump? Nun ist ganz einfach, George Soros ist ein Lobbyist, wie er im Buche steht, und Donald Trump mag keine Lobbyisten. Das hat er im Wahlkampf immer wieder betont und er hat auch eine Erklärung rausgegeben. Ich lese mal vor. Jeder, der dem Übergangsteam angehört oder ein Amt übernehmen soll, muss nach Angaben Trumps eine Erklärung unterschreiben. Die Unterzeichner würden sich darin verpflichten, aktuell weder auf Bundes- noch auf staatlicher Ebene als Lobbyist registriert zu sein. So stand es in der Zeit vom 17.10. Es geht aber noch weiter. Außerdem sollen sie zusichern, für den Zeitraum von 5 Jahren nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung nicht als Lobbyist tätig zu werden. Das heißt, er möchte keine Lobbyisten in seinem Team und wenn sie ausgeschieden sind, 5 Jahre dürfen sie eben nicht für Leute wie George Soros arbeiten. Das ist klar, dass solche Oligarchen wie Soros mit solchen Präsidenten Probleme haben, weil wo wollen sie da eigentlich ansetzen? Wo wollen sie da die Demokratie unterlaufen? Das ist ein bisschen schwierig. Dass man Trump möglicherweise auch nicht mag, hat mit dem 11. September zu tun, denn unmittelbar nach dem 11. September 2001 wurde der Baulöwe Donald Trump als jemand, der Skyscraper hochgezogen hat, auch im Radio interviewt und gefragt, sagen Sie mal, da ist so ein Skyscraper oder zwei oder drei sind ja da eingestürzt. Wie kann das eigentlich sein? Sie als Baulöwe müssen sich eigentlich auskennen. Und er sagte dann, es kann er sich auch nicht vorstellen, dass es einfach so passiert ist. Es ist ihm völlig schleierhaft, aber er glaubt, dass wohl Bomben an Bord dieser Flugzeuge gewesen sein sollen. Und wenn er darüber weiter nachdenkt, dann könnte es sein, dass er eben, was 9/11 angeht, das nochmal neu aufrollt. Wir hören uns mal eben diesen alten O-Ton an vom 11. September 2001. Unmittelbar nach den Anschlägen wurde Donald Trump im Radio interviewt. Und er hat ja in New York, in Manhattan, den Trump Tower. Er kennt sich aus mit Skyscrapern.
Well, it was an architectural defect. You know, the World Trade Center was always known as a very, very strong building. Don't forget, that took a big bomb in the basement. Now, the basement is the most vulnerable place because that's your foundation. And it withstood that. And I got to see that area about 3 or 4 days after it took place, because one of my structural engineers actually took me for a tour because he did the building. And I said, I can't believe it. The building was standing solid and half of the columns were blown out. I mean, so this was an unbelievably powerful building. If you know anything about structure, it was one of the first buildings that was built from the outside. The steel, the reason the World Trade Center had such narrow windows is that in between all the windows, you had the steel on the outside. So you had the steel on the outside of the building. That's why when I first looked, and you had big, heavy I-beams, when I first looked at it, I couldn't believe it because there was a hole in the steel. And this is steel that was, you remember the width of the windows in the World Trade Center, folks? I think you know, if you were ever up there, they were quite narrow. And in between was this heavy steel. I said, how could a plane, even a 767 or 747 or whatever it might have been, how could it possibly go through the steel? I happen to think that they had not only a plane, but they had bombs that exploded almost simultaneously, because I just can't imagine anything being able to go through that wall.
Kontrollverlust, das ist ja die Überschrift über dieser Sendung. Und wer verliert da eigentlich Kontrolle? Die Presse? Ja, oder das, was sich als Presse ausgibt. Die CIA, der größte amerikanische Geheimdienst, der im Ausland operiert, hat ja 27.000 PR-Berater, die haben sie sukzessive aufgebaut und die sitzen überall. Beim Fernsehen, bei der Zeitung, im Internet, überall sind die dabei und manipulieren Meinung als Journalisten, als Berater, als Agentur und streuen das dann und sorgen dann dafür, indem sie Druck ausüben, dass große Agenturen das dann veröffentlichen, zum Beispiel AP. Und jemand wie Tom Curley von Associated Press, der war nicht bereit, das immer zu tun und hat ihn persönlich unter Druck gesetzt und hat gesagt, man würde ihn, seine Agentur, aber ihn auch persönlich finanziell ruinieren, man würde ihn kaputt machen. Wie weit das geht, da kann man dann nur staunen. Aber auch Carl Bernstein, derjenige, der damals den Watergate-Skandal aufgedeckt hat, schrieb in einem Buch, seit Beginn der 50er Jahre hat die CIA zahlreiche Auslandspressedienste, Zeitschriften und Zeitungen finanziert, die in englischer oder in ausländischer Sprache erschienen und zur Tarnung von CIA-Agenten gute Dienste leisteten. Das heißt, man tut so, als sei man ein Verlag, aber man ist eigentlich der Geheimdienst. Ja? Interessant sind dann auch immer Quellen, wo man sagen kann, also das sind ja ehemalige CIA-Agenten, denen der Kragen geplatzt ist oder die Probleme mit ihrem Gewissen bekamen, zum Beispiel Howard Hunt. Er schreibt, die Liste der Journalisten von wichtigen Medien, die mit der CIA kooperieren, ist und war ein Who is Who der Medienindustrie. Und das Konzept geht da auf. Immer wieder redet man darüber. Ich sage nur Operation Mockingbird, da war das ein klares Ziel, also die Medien zu unterlaufen. Aber es funktioniert ja, weil in unseren Medien ja, lesen wir immer eine einheitliche Meinung über Putin. Wir lesen eine einheitliche Meinung über einen Krieg, ob wir den gewonnen haben oder nicht. Und Propaganda, ja, wenn sie durchbrochen wird wie in Vietnam, die den Krieg verkürzt, das lesen wir relativ selten. Das liegt eben daran, dass diese Geheimdienste eben sehr effizient arbeiten. Aber ich möchte noch eine weitere Quelle zitieren, nämlich Robert Baer. Er war auch viele Jahre bei der CIA tätig und war ein überzeugter Mann. Und er wird gefragt zu seiner Tätigkeit damals in Jugoslawien. Er wurde nämlich eingesetzt. 1991 ging das ja in Jugoslawien los. Ja, als die UdSSR zerfiel, war ja eben dieses Jugoslawien ein Objekt der Begierde der Amerikaner. Und man hat sich überlegt, wie kriegt man dieses Land an sich, indem man eben die verschiedenen ethnischen Gruppen, indem man sich einfach aufeinander hetzt. Das war die Aufgabe dieses Robert Baer. 91 war, 93 ging es dann richtig zur Sache und 99 hat sich an dem Krieg ja auch Deutschland beteiligt. Und er wird gefragt nach dem Ziel der Propaganda. Und er sagt, das Ziel der Propaganda war, die Republiken Jugoslawien auseinander zu dividieren, damit sie vom Mutterland abfallen und selbstständig werden. Da konnten die Amerikaner dann ansetzen. Wir brauchten dazu nur einen Sündenbock, der für alles verantwortlich gemacht werden sollte, also für die Krieg und Gewalt. Serbien wurde für diese Rolle auserwählt. Und wenn man sich dann überlegt, mit welchen Argumenten später auch Deutschland in den Krieg zog, dann waren es eben die Serben, die die Bösen waren. Und das war keine Idee unserer Medien. Das wurde eben subtil vermittelt und genau das wurde dann eben verkauft. Er wird gefragt, dieser Robert Baer, Sie haben erwähnt, dass auch die Medien kontrolliert und geschmiert wurden. Wie genau ist das passiert? Und Robert Baer antwortet dann, es waren, soweit bekannt ist, einige CIA-Agenten, die das Verfassen der offiziellen Erklärungen verantwortlich waren, die Nachrichtensprecher dann im Fernsehen vorzulesen hatten. Die Nachrichtenmoderatoren hatten davon natürlich keine Ahnung, denn sie bekamen die Nachrichten ja von ihrem Chef und der wiederum bekam sie von einem CIA-Agenten. Aber alle hatten die gleiche Aufgabe. Und was war das für eine Aufgabe? Hass zu sehen, Nationalismus zu verbreiten und die Gegensätze zwischen den Völkerschaften zu vertiefen. So beginnt man einen Krieg nämlich in den Medien. Erst stirbt die Wahrheit durch diese CIA-Agenten, verkauft durch unsere Medienpresse, die Kontrolle ausübt und dann kann der Krieg beginnen und dazu muss man an der Heimatfront, wie Daniele Ganser das nennt, muss man Stimmung machen, dass die Menschen bereit sind, ihre Kinder in diesen Krieg zu schicken. Das ist die Aufgabe von Propaganda, das ist die Aufgabe von kontrollierten Medien und dass die Riesenprobleme damit haben, wenn dieses Konzept nicht mehr aufgeht, das sehen wir eben daran, wie sie reagieren, dass Trump es ins Weiße Haus geschafft hat und das ist etwas, was es in der Geschichte so noch nicht gesehen hat. Wir können quasi in Zeitlupe erkennen, wie diese Medien, die sie über verdeckt gehalten haben, sich hier jetzt zu viel bewegen. Und das macht die Sache sichtbar. Daran können wir die Mechanik erkennen. Ein interessanter Prozess, den es so noch nicht gegeben hat. Man muss das auch als Chance sehen. Ist Donald Trump die NATO eigentlich egal? Diese Frage stellte Maybrit Illner in ihrer Sendung der deutschen Kriegsministerin Frau von der Leyen und die nutzte die Gelegenheit, um Werbung für die NATO zu machen und Donald Trump daran zu erinnern, für was die NATO steht. Ja, man halte sich fest, für Menschenrechte, für Demokratie. Hier ist Frau von der Leyen.
Ist Donald Trump die NATO eigentlich egal, glauben Sie?
Ich weiß nicht, welchem Wert er der NATO beimisst. Was ich weiß, ist, dass der Kongress, in dem die Republikaner die Mehrheit haben, dass die Republikaner genau wissen, wie wichtig das Transatlantische und damit auch die NATO ist. Das gilt übrigens auch für die Demokraten. Und wenn sich Donald Trump mit der NATO intensiver beschäftigt, ich glaube, dann wird man ihm auch noch mal sagen, dass in der gesamten Zeit, gemeinsamen Zeit der NATO, es ein einziges Mal einen Punkt gab, wo ein Land angegriffen worden ist und die NATO genau das getan hat, was sie sich fest in die Hand verspricht, nämlich diesem Land geholfen hat. Das Land war Amerika, 9/11. Als Amerika angegriffen wurde, 9/11, da galt der Artikel 5 in der NATO und alle 28 sind Amerika zur Seite gesprungen.
Frau von der Leyen, die NATO hat sich vom Verteidigungsbündnis längst zu einem Angriffsbündnis gewandelt. Das können Sie auch nachlesen in diesem Buch von Daniele Ganser, Illegale Kriege, wie die NATO-Länder die UNO sabotieren. An 13 Staaten wird es nachgewiesen, es sind viel mehr Staaten, aber dann wäre das Buch doppelt so dick geworden. Wir erinnern uns, Iran 53, Guatemala 54, Ägypten 56, Kuba 61, Vietnam 64, Nicaragua 81, Serbien 99, Afghanistan 2001, Irak 2003, auch alles völkerrechtswidrige Kriege ohne UN-Mandat, Libyen 2011, Ukraine 2014, Jemen 2015, kommt bei uns gar nicht vor, und Syrien seit 2011. Das sind alles Kriege von der NATO und das sind alles illegale Angriffskriege, dafür gibt es kein UN-Mandat, von daher ist es völlig absurd zu behaupten, dass ausgerechnet die NATO für Menschenrechte eintritt, ja, und versucht, die Demokratie unter den Menschen zu bringen. Die NATO tritt das Völkerrecht und tritt die UN-Charta mit Füßen. Und entweder wissen Sie das nicht oder Sie wollen es nicht wissen. Beides wäre gleich schlimm. Sie haben auf dieser Position meiner Meinung nach gar nichts verloren. An dieser Stelle kommen wir zu einer sehr subtilen Form von Propaganda, die wirklich so geschickt gemacht ist, dass die meisten überhaupt nicht merken, was mit ihnen geschieht. Und man sich im Nachhinein fragen soll, auf was sollen wir da eigentlich vorbereitet werden? Ich möchte die Geschichte erklären. Es ist ein Spielfilm, der beim WDR lief und massiv beworben wurde. Er trug die Überschrift Terror und der Zuschauer wurde am Ende mit einbezogen. Er sollte nämlich ein Urteil fällen über eine Figur, die in diesem Film beschrieben wird. Situation ist ganz einfach. Terroristen haben eine Passagiermaschine gekapert, da sitzen 164 Menschen drin und fordern irgendetwas vom Staat. Und wenn diese Forderungen nicht erfüllt werden, dann fliegen sie mit diesem Flugzeug, das geben sie jedenfalls vor, in ein Stadion. Da sitzen 70.000 Leute beim Fußball. Das heißt, entweder 70.000 Tote, wenn die Maschine da reinfliegt, oder eben 164 Tote, wenn man diesen Flieger irgendwie vom Himmel bekäme. Und ein sympathischer, gut aussehender Offizier der Luftwaffe fliegt in einem Jet, eigenmächtig schießt er diese Maschine ab. So, der landet später vom Gericht und dann wird der Bürger, der jetzt da vom Fernseher sitzt, gefragt, ja, wie soll man jetzt damit umgehen? Ja, der Mann hat ja den 164-fachen Mord begangen, hat diese Maschine vom Himmel geholt, 164 Passagiere sind da getötet worden, aber das hat er ja nur getan, um die 70.000 Menschen in diesem Stadion zu retten. Wie würden Sie entscheiden? Das wurde der deutsche WDR-Zuschauer gefragt und die meisten haben gesagt, also der Mann, der hat richtig gehandelt, er hat diese 70.000 Menschen gerettet. Was ist daran Propaganda? Propaganda ist daran, dass der WDR so tut, als gäbe es dazu kein Grundsatzurteil. Das gibt es aber aus dem Jahre 2005. Das wurde vom Bundesverfassungsgericht nämlich gefällt. Und da drin wird eindeutig gesagt, dass man Menschenleben nicht gegeneinander aufrechnen kann. Ja, man kann nicht sagen, 164 Menschen müssen willkürlich sterben. Das entscheidet also irgendjemand, der Staat, der dem Piloten vielleicht sagt, schießen Sie die Maschine ab, ja, finaler Rettungsschuss, ja, um die 70.000 Menschen zu retten. Also das, was suggeriert wird, als gäbe es da kein Urteil und der Bürger wäre theoretisch gefragt, das ist nicht so, sondern das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein, darf man nicht. Und ich glaube, jeder, der jetzt in der Maschine sitzen würde, sagt, gut, dass man so entschieden hat. Wenn man im Stadion sitzt, entscheidet man möglicherweise anders. Aber der Staat, ja, der Rechtsstaat hat entschieden, man kann A mit B nicht aufrechnen. Jemand, der sich über diesen Film massiv geärgert hat, war Fischer, also der Bundesrichter in Karlsruhe. Fischer im Recht hat eine eigene Rubrik, ja, bei der Zeit. Und er schreibt dann eben auch, die lieben Zuschauer werden nach Strich und Faden verarscht, und zwar sowohl vom rechtsgelehrten Autor als auch vom quotengeilen Sender. Ihnen werden Belehrungen über die Rechtslage zuteil, die hinten und vorne falsch sind und die entscheidende Fragestellung gar nicht enthalten. Auf dieser Bananenebene dürfen Sie dann abstimmen und über das Schicksal eines Menschen entscheiden, nämlich über dieses Piloten, also ob der in den Knast geht oder freigesprochen wird. Eine Kunst, die aus Lüge, Denkfaulheit und Inkompetenz besteht, ist nicht mehr als die Imitation ihrer selbst. Was ist daran jetzt Propaganda? Nun, die Frage, die man sich stellen muss, ist, auf was will uns eigentlich die Regierung mit solchen Filmen beim WDR vorbereiten? Womit rechnet die, dass wir auf einmal gefragt sind, sollen wir die Maschine abschießen? Da fällt mir ein, vor wenigen Tagen hat Angela Merkel in der Bundespressekonferenz gesagt, dass sie bereit wäre, die Bundeswehr im Inneren einzusetzen bei terroristischen Großlagen. Zuletzt ist die Bundeswehr, ja, also die Armee in Deutschland eingesetzt worden unter Adolf Hitler. Und wenn wir jetzt subtil darauf vorbereitet werden sollten und angetestet werden sollten, dass man ab und zu vielleicht auch mal einen Passagierjet vom Himmel holt, weil da Terroristen drin sitzen, dann muss man sich die Frage stellen, was sind denn das für Leute, die in dieser Maschine sitzen, die man dann zu Terroristen erklärt? Sind das möglicherweise kritische Journalisten? Sind das Oppositionelle? Ja, wer entscheidet das? Also nochmal, hier werden wir auf irgendetwas vorbereitet. Und was mich jetzt wundert, der WDR bringt einen solchen Film, wo man dann eben über Terroristen entscheiden kann. Da sind wir die Bürger gefragt. Aber ich habe noch nie einen Film gesehen, wo der Bürger gefragt wurde zum Thema, wie würden Sie entscheiden bei TTIP, ja, oder bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr oder bei dem Rüstungsetat oder bei Bankenrettung. Solche Filme gibt es nicht, da ist unsere Entscheidung nicht gefragt. Nur wenn es um Terroristen geht in Passagiermaschinen, da sollen wir darauf vorbereitet werden, dass es da einen jungen Helden gibt, der 164 Menschen vom Himmel holt, um 70.000 in einem Stadion zu retten. Das ist zwar ganz, ganz schrecklich, aber dieser Mann hat auf Anweisung des Staates gehandelt für die gute Sache. Das ist Propaganda. Die ist so subtil gemacht, dass die meisten, die es gesehen haben, das gar nicht merken. Nur wenn es dann tatsächlich passieren sollte, dann sagt, ja, sowas Ähnliches habe ich ja schon im Fernsehen gesehen. Womit rechnet die Bundesregierung? Noch dreister treibt es die amerikanische Botschaft. Die hat getwittert, ja, um für ihre Sache Werbung zu machen. Du bist für TTIP und ärgerst dich über negative Berichterstattung? Sende uns deine Idee und wir unterstützen dich mit Cash. Das ist noch dreister. Also das heißt, wenn du auch für TTIP bist, ja, so wie wir, die Amerikaner und die amerikanische Botschaft, obwohl TTIP gegen dich ist und Trump ist übrigens gegen TTIP, dann melde dich bei uns, dann geben wir dir Geld und helfen dir dabei, als Bürger quasi sagen, ist doch alles ganz toll. Auch das ist Propaganda, nur ein bisschen dreister. Wir sehen also, die Propagandamaschine läuft überall, beim WDR und bei der amerikanischen Botschaft. Um was geht es? Wir sollen eingeseift werden. Wir leben in wirklich verrückten Zeiten. An dieser Stelle springen wir an den Punkt zurück, an dem klar war, Donald Trump hat das Rennen gewonnen. Was hat Bernie Sanders gemacht, der ja eigentlich der Gegenspieler war? Theoretisch die Wahl hätte er auch gewinnen können, wenn ja im eigenen Lager Hillary Clinton ihn nicht madig gemacht hätte. Das war ja auch Teil des Erfolges von Trump, ja, dass Hillary Clinton den Sanders kaputt gemacht hat. Sonst wäre es der möglicherweise geworden. Aber Sanders sprang über seinen Schatten und hat gesagt, naja, er bietet erstmal dem neuen Präsidenten seine Hilfe an. Ob die angenommen wird, weiß ich nicht. Angela Merkel hat sich überlegt, gratulieren möchte ich diesem Präsidenten nicht, weil ich habe ja auch vorher vor ihm gewarnt. Aber ich biete ihm Konditionen an, unter denen ich, Angela Merkel, Bundeskanzlerin eines Vasallenstaates, bereit wäre, mit dieser Übermacht, diesem Imperium zusammenzuarbeiten. Ja? Das ist, glaube ich, schon Irrsinn. Und sie erklärt Donald Trump nochmal, was eine Wertegemeinschaft ist. Ja? Da schauen wir mal eben rein in der Konferenz direkt nach der Wahl. Angela Merkel erklärt Donald Trump, dem neuen Präsidenten, was eine Wertegemeinschaft ist und unter welchen Bedingungen sie bereit wäre mit ihm. Schaut euch das an.
Für uns Deutsche gilt, mit keinem Land außerhalb der Europäischen Union haben wir eine tiefere Verbindung als mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden. Demokratie, Freiheit, den Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung. Auf der Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, eine enge Zusammenarbeit an.
Und dann gab es da noch die NATO. Die hat nämlich an Trump appelliert. Ich weiß nicht, hat die NATO Angst, dass Trump sie auflöst? Hysterie. Wohin man kommt. Wie wird eigentlich Demokratie organisiert, wenn der Bürger sich verwählt hat? Ja, merkwürdige Fragestellung, aber wir gehen mal drauf ein. Wir haben es ja schon angekündigt, es gab nach der Wahl von Trump den einen oder anderen schlechten Verlierer in den Vereinigten Staaten. Der hat nämlich Probleme mit diesem demokratischen Prozess, nämlich mit dem Change, mit dem Wechsel. Ja? Da wurde ja nicht manipuliert, der wurde gewählt, aber nach der Ansicht von verschiedenen Lobbyisten hat man sich da eben verwählt. Und das konnten Menschen nicht akzeptieren. Zum Beispiel unser Herr Assange, der hat ja dann Unruhen finanziert. Das sind also Unruhen gewesen, die nicht aus freien Stücken passiert sind, weil die Leute wirklich protestiert wollten gegen den Trump, sondern da haben Leute Geld bekommen, um Schilder herzustellen, um die dann hochzuhalten. Da stand dann drauf: Trump ist a face it pick. Also Trump ist ein Faschistenschwein. Ja? Das ist ganz tumper Anti-Amerikanismus. Interessant ist, dass solche Proteste auch in Deutschland, auch in Berlin finanziert wurden. Finde ich besonders interessant, weil Berlin, die ewige Frontstadt, wäre ja gar nicht Berlin ohne die amerikanische Luftbrücke. Und wer hat sich dafür hergegeben, das zu pushen? Der Tagesspiegel, der ja für seinen plumpen Amerikanismus und für seine Braunfärbung ganz zwischen den Zeilen schon bekannt ist. Ich warne ja immer wieder davor, nicht zu diesem rassistischen Blatt zu greifen. Die haben dann eben über diese Demonstration, wo auch Fuck Trump zu lesen war, so dahingehend berichtet, dass sie schrieben, mehr als 800 Menschen haben am Sonnabend in Berlin gegen den gewählten US-Präsidenten Donald Trump demonstriert. Ja, und haben das eben abgefeiert. Interessant ist auch, dass spontan 800 Menschen sich vor der amerikanischen Botschaft postieren, um gegen Donald Trump zu protestieren, der mit ihnen gar nichts zu tun hat. Aber es finden sich nie Menschen, die gegen die deutsche Politik vom Reichstag demonstrieren, weil das wird sofort unterbunden. Aber spontan finden sich Leute, die vor der amerikanischen Botschaft präsentieren. Und wer soll das glauben? Aber wie gesagt, der Tagesspiegel in seiner subtilen Kritik und in seinem subtilen Anti-Amerikanismus, der feiert das. Und ich möchte an dieser Stelle zwei Fragen stellen. Erstens, wo ist Annette Kahane und Jutta Ditfurth, wenn man sie mal braucht? Weil, wir haben gelernt, Anti-Amerikanismus ist der große Bruder des Antisemitismus. Und da gibt es auch zwei Bücher, die ich euch empfehlen möchte, statt des Tagesspiegel, der wirklich unberechenbar ist auf diesem Gebiet. Nämlich ein Buch Anstiftung zum Hass, Anti-Amerikanismus in der Karikatur des Stürmers während des Zweiten Weltkrieges. Das ist so die Vorform, was hier der Tagesspiegel abfeiert. Und Amerika, dich hasst's besser, Anti-Amerikanismus und Antisemitismus in Europa. Also wenn ich mir vorstelle, im Moment bläst der Tagesspiegel und feiert die Demo vor der amerikanischen Botschaft und morgen vielleicht vor einer brennenden Synagoge, Finger weg vom Tagesspiegel, braune Gazette. Unmittelbar nach der Wahlschlappe Hillary Clintons und dem Wahlsieg Trumps hat die deutsche Medienlandschaft versucht, irgendwie zurückzurudern und zu sagen, da ist irgendwas passiert, was nicht korrekt war. Richtig, da gab es ja diese Fake News. Ja, was sind Fake News? Fake News sind Seiten, die so tun, als seien sie ein Original. Also wenn da jemand einfach das ZDF vom Layout komplett kopiert und darunter dann Meldungen bringt, die das ZDF offiziell so nicht gebracht hätte. Und die sind wahrscheinlich wahlentscheidend dafür gewesen, dass viele Wähler verwirrt waren und sich für den falschen Mann entschieden haben. Jedenfalls hat Angela Merkel im Deutschen Bundestag sich auch auf diese Fake News eingelassen und sie hat gefordert, neue Regeln, um dem Phänomen beizukommen. Mir ist aufgefallen, dass Angela Merkel beim Thema Fake News sich damals nicht geäußert hat, als die New York Times die Fake News verbreitet hat, nämlich dass Massenvernichtungswaffen im Irak existieren. Die gab es nicht. Das war eine Fake News mit Millionen von Toten. Es gab auch Fake News damals beim Stern, die sogenannten Hitler-Tagebücher. Und es gibt jede Woche Fake News. Man nennt das Ganze dann Bundespressekonferenz. Da werden wirklich Dinge behauptet. Die sind Hanebüchen, die sind wirklich Fake News. Zum Beispiel, wenn der Sprecher vorne behauptet, der Herr Seiters, der Afghanistan-Krieg, das ist überhaupt kein Krieg. Ja, das sind Fake News. Man hat uns, den Kollegen im Internet, ja, und ich bin ja ein ehemaliger ARD- und ZDF-Reporter, man hat uns hier einmal vorgeworfen, das Internet sei eine Echokammer. Das heißt, dort würden praktisch sich nur Leute treffen, die sich gegenseitig das erzählen, was sie schon wüssten, und das würde sich so lange im Kreis drehen, dass es eine eigene Wahrheit würde. Und dass es genau umgedreht ist, dass es die Massenmedien sind, die diese Echokammer erzeugt haben, für sich selber, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat, das hat wirklich gut erkannt der Kollege Bröckers. Matthias Bröckers, Taz-Gründer und Autor zahlreicher Bestseller, den ich zu diesem Thema am Telefon interviewt habe. Wer es verpasst hat, hier ein kurzer Ausschnitt.
Es wird ja von den Großmedien häufig vorgeworfen, dass die sozialen Medien und das Internet, ja, dass da so eine Echokammer wäre, wo sich irgendwie die Leute nur noch gegenseitig bestätigen. Jetzt nach der Wahl können wir feststellen, die Echokammer, das ist die Realität, die die Großmedien geschaffen haben mit diesem riesigen Vorsprung für Clinton und diesem völlig verrückten Trump. Und was jetzt passiert in den Tagen danach und den zitierten Artikel vom Spiegel und anderen, dass die Medienleute nur erstmal konsterniert sind, eigentlich zugeben müssten, dass sie völlig versagt haben in ihrer Berichterstattung, das aber schlecht können und deshalb so weitermachen wie bisher und den Typen, bevor er überhaupt angefangen hat, weiter in die Pfanne hauen, gar keinen Anstalten zeigen, irgendwie mal zur Besinnung zu kommen und zu sagen, Moment mal, haben wir hier vielleicht was falsch dargestellt? Also das ist im Moment für mich äußerst faszinierend zu beobachten, wie die großen Medien rumeiern und eigentlich von ihrem Trip auch gar nicht runterkommen, als hätten sie den Schuss immer noch nicht gehört, so weitermachen wie bisher.
Soweit Matthias Bröckers, der ein weiteres Buch in der Pipeline hat. Und dieses Buch beschäftigt sich mit KenFM und es beschäftigt sich mit mir. Der Fall Ken Jebsen, wie der Journalismus im Netz seine Unabhängigkeit zurückgewinnen kann. Bröckers hat mich in den letzten Monaten gebeten, doch ja, mal meinen Standpunkt darzulegen. Wie fing KenFM an und was wollen wir hier eigentlich? Weil das kann man in den Massenmedien ja nicht lesen. Und das, was bei Wikipedia zum Beispiel steht über mich, ist ja frei erfunden. Und da haben wir uns für ein paar Tage in ein Hotel eingeschlossen. Und er hat mir ein paar Fragen gestellt und die habe ich, wie man mich kennt, relativ lange beantwortet. Und daraus wurden diese 250 Seiten. Das hier ist eine Quelle. Das sind Fakten. Und ich würde euch bitten, wenn ihr euch dieses Buch kauft oder verschenkt, ja, ihr unterstützt damit auch KenFM, dass ihr dann mal diese Fakten nehmt und versucht, ja, anhand dieser Fakten den Wikipedia-Eintrag, ja, zu ändern. Und zwar so, wie er eigentlich gehört. Hier sind die Fakten drin, der Fall Ken Jebsen. Da werden auch zahlreiche Zeitgenossen beschrieben, die mich stark inspiriert haben, von Wilma Besganza. Ja, das ist praktisch unsere Biografie. Und es gab ja auch schon mal ein Leben vor KenFM, bevor ich dieses Portal hier gegründet habe. Und wer sich dafür interessiert, wer sich also auch für die Person interessiert und warum macht er das eigentlich, ist es ein Spinner oder hat er ein Motiv, dem empfehle ich dieses Buch. Ja, 250 Seiten, es lässt sich leicht lesen und es ist auch lustig. Ja, das kann ich an dieser Stelle, kann ich das sagen, es ist auch lustig. Vielen Dank. An dieser Stelle driftet die Sendung in Realsatire ab. Ich kann nichts dafür. Ich lese nur vor, was sich da draußen ereignet hat. Das ist Realsatire. Also, Barack Obama, der scheidende Präsident, hat sich in sein Flugzeug gesetzt, die Air Force One, und ist dann nochmal die große Runde geflogen, um die alten Kollegen zu besuchen, nach dem Motto, hallo, ich weiß jetzt auch nicht, was kommt, aber erinnert euch einfach an das, was wir so abgemacht haben. TTIP und so, vielleicht klappt das ja doch, weil dieser Neue, dieser Donald Trump, der will was ganz, ganz anderes. So kam Barack Obama auch nach Berlin. Ausnahme natürlich hier, Straßen gesperrt, landete und er ging ins Kanzleramt, traf Angela Merkel. Man sieht hier ein Bild, wie sie beide am Tisch sitzen. Ernste Miede, das Dream Team, die mächtigste Frau der Welt und der mächtigste Mann der Welt, der aber geht, während sie ja bleibt. Ja, sie ja bleibt. Und sie ist die Verteidigerin der freien Welt, weil er lässt sie quasi im Stich. Er muss ja, ihm kann man, hat man gekündigt, während sie ja mehr als acht Jahre bleiben kann. Sie hat sich ja jetzt beworben, um weiterzumachen. Sie ist ja mit Herzblut dabei. Und sie ist die Verteidigerin der freien Welt, während alle anderen die Welt unterjochen wollen. Gut, dass wir Angela Merkel haben. Und im ZDF konnte man Folgendes lesen, das war also, das ist keine Erfindung, ne? Also Merkel, Doppelpunkt, Deutschland hat von den USA viel Hilfe bekommen. Jetzt ist Deutschland in der Lage, die Ordnung der Welt aufrecht zu erhalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob mir da Angst werden soll, weil ausgerechnet Angela Merkel, ja, die Ordnung in der Welt aufrecht erhält, ja? Auch Gauck, der scheidende Bundespräsident, der gelernte Pfarrer, hat ja schwer zu knuspern am Wahlsieg von Donald Trump. Er hat sich ins Flugzeug gesetzt und ist nach Japan geflogen. Und er hat dort Japan und Deutschland aufgerufen, mehr aufzurüsten. Wir brauchen mehr Waffen. Er verkauft das nämlich anders. Er sagt, wir müssen alle mehr für unsere Sicherheit tun mit mehr Waffen. Das gab es in Deutschland ja schon mal. Aufrüsten für Sicherheit. Wir wissen, wo das geendet ist. Und er sagt das eben, wir müssen mehr dafür tun, um uns selber verteidigen zu können gegen die Feinde, die dann sind. Auch das wissen wir, wie das schon mal gelaufen ist. Und gerade Deutschland hat natürlich Nachholbedarf. Wir sehen es an dieser Patrone. Deutschland verzehnfacht ja den Munitionsexport. Ja, also wir exportieren nicht nur Waffen, wir helfen auch andere, dass sie diese Waffen auch einsetzen können, dass sie möglichst viele Patronen verschießen auf Weichziele. Manche sagen auch Menschen dazu. Und ich möchte an dieser Stelle auf ein Bild hinweisen, was ich bei Totenhöfer gesehen habe. Man muss ja unterscheiden zwischen guten amerikanischen Bomben in Mosul und bösen russischen Bomben in Aleppo. Ja, also wie gesagt. Und dann gibt es noch die tollsten Bomben überhaupt, die tollsten. Das sind die deutschen Bomben, ja? Also deutsche Bomben sind immer super, ja? An alle Gegner da draußen. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt zwischen den guten amerikanischen Bomben und den schlechten russischen Bomben, kauft deutsche Bomben, kämpft mehr mit deutschen Waffen. Das ist im Sinne von unserem Herrn Gauck. Und damit verteidigt ihr die Menschenwürde, die Rechte und wir haben auch was davon, ja? Arbeitsplätze nennt man das auch. Töten für den Frieden. Ich glaube, das ist ein guter Slogan. Gab es denn überhaupt keine Gazette in Deutschland, die nach der Wahl einfach mal fair Bilanz gezogen hat, vielleicht mal auf sich selbst geschaut, nach dem Motto, was ist denn da bei uns schiefgelaufen, wie konnten wir denn so falsch liegen? Doch, es gibt zwei Beispiele, die ich hier zeigen möchte, über die ich mich persönlich sehr gefreut habe, weil ich gemerkt habe, okay, es ist noch nicht Hopfen und Malz gänzlich verloren. Es gibt auch noch Gazetten, auch noch Redakteure in konservativen Gazetten, die gesagt haben, vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Ein Beitrag in Cicero am 13.11. Dort stand die Bankrotterklärung eines ganzen Milieus. Ein Sieg der Demokratie. Beschämend an der wütenden Kommentarorgie der vergangenen drei Tage war jedoch nicht nur die Überheblichkeit, die viele Beiträge so schwer erträglich machte, sondern vor allem ihre politische Blindheit. Richtig. Allen Ernstes sahen nicht wenige politische Tiefenanalytiker die amerikanische Demokratie in Gefahr. Das mag prinzipiell der Fall sein, doch die Wahl Trumps ist dafür denkbar ein schlechter Beitrag. Warum? Cicero schreibt, wenn ein Außenseiter gegen jede Wahrscheinlichkeit und gegen jeden geballten Widerstand zunächst seiner eigenen Partei, deren mächtiger Repräsentanten und einflussreichen Familienclans gegen einen Großteil der Medien, gegen den politischen Apparat und die Umfrageinstitute getragen nur von Volkes Wille die Macht erkämpft, und das ist ja Trump gelungen, dann ist das, egal was man im konkreten Fall von dem Kandidaten halten mag, ein Sieg der Demokratie. Richtig, nicht mehr und nicht weniger. Das schreibt Cicero am 13.11. Denn Donald Trump ist hier nicht mit Waffengewalt ins Weiße Haus gekommen. Nein, die Bürger haben ihn gewählt mit ihrer Stimme. So funktioniert Demokratie. Einer gewinnt und der andere gewinnt eben nicht. Ist nicht unbedingt ein Verlierer. Hillary Clinton gibt es ja noch. Aber Donald Trump ist der neue Mann im Weißen Haus. Und das können viele Medien offensichtlich nicht verknusen. Einen weiteren sehr, sehr klugen Kommentar und in der tiefen Analyse, ganz hervorragend, ich habe ihn auch getwittert, den fand ich in der NZZ am 14.11. Überschrift, wie alles begann. In dem Beitrag wird der lange politische Aufstieg Donald Trumps, der ja noch nie ein politisches Amt innehatte, aber als er da so anfing mit, wird er beschrieben. Und es gibt einen Abend, im April 2011, da ist Donald Trump bei einem großen Bankett in New York eingeladen und vorne steht Barack Obama und verhöhnt ihn. Ja? Warum? Er sagt dann eben, Trump ist ein Wirrkopf, ein seichter Unterhalter, der Mann mit dem schlechten Geschmack und das Publikum grölt. Daneben muss man sich eben diesen erfolgreichen Baulöwen vorstellen, der innerlich kocht. Und vorne wird er vom Präsidenten eben durch den Kakao gezogen und die Eliten beklatschen das auch noch. Ja? Und sein späterer Biograf Bernard Rogers schreibt ein Buch oder macht einen Dokumentarfilm und da kommt dann folgender Satz vor. Ich glaube, an diesem Abend hat er beschlossen, Präsident zu werden. Er sagte sich, ich tue es und ich zeige es allen. Man hat diesen Mann gedemütigt, man hat ihn beleidigt und hat damit erst diesen Zündfunken in ihm aktiviert nach dem Motto, ihr glaubt wohl auch, ihr seid bessere Bürger. Ihr seid zwar gebildeter, ihr habt einen eleganteren Auftritt, aber er ist ein Selfmade-Mann. Er kommt als Baulöwe mit aller Sorten von Menschen zurecht. Er ist hemdsärmlich, er hat nicht die Eleganz eines Barack Obama, das ist richtig. Aber man hat ihn in seiner Eitelkeit getroffen, man hat ihn beleidigt und das war ein Punkt, das hätte man lieber nicht tun sollen. Was mir an diesem Bericht in der NZZ besonders gut gefallen hat, waren drei Punkte, auf die im Bericht eingegangen wird, nämlich drei Brüche, die unter anderem dazu geführt haben, ausschlaggebend waren, dass Donald Trump es geworden ist. Bruch 1. Barack Obama hat nach der Bankenkrise, die ja Millionen Amerikaner arbeitslos gemacht hat, sich nicht an den Bankern gerecht und die entmachtet. Im Gegenteil, er hat viele derjenigen, die das verursacht haben, in sein Team geholt und nicht verhindert, dass sie weiterhin riesige Millionengagen, also Boni, ja, heißt es ja neudeutsch, an die eigenen Kollegen auszahlen. Ja? Also das heißt, man hat die Täter auch noch belohnt. War eine Geschichte. Die zweite Geschichte war, es gibt natürlich einen schleichenden Rassismus in den Vereinigten Staaten, muss man ganz klar sagen. Es gibt sehr viele Weiße, die abrutschen und sich die Frage stellen, wie kann es sein, dass elegante Schwarze wie die Obamas im Weißen Haus residieren? Ja, ist natürlich Rassismus, ganz klar. Aber eben ausschlaggebend auch noch war, wie Clinton und die Partei mit Bernie Sanders umgegangen ist. Das ist ja ein Mann, der kam von unten und der wurde ja weggeknüppelt, der wurde ja integriert, nur damit Hillary Clinton das wird. Und das haben ganz, ganz viele Leute übel genommen und sind dazu Protestwähler geworden. Also keine Überzeugungstäter, die gesagt haben, Trump ist mein Mann, sondern die eine Wut, einen Hass auf Clinton entwickelt haben, weil sie Sanders weggebügelt haben und die deswegen den Trump gewählt haben. Und warum? Weil Trump alles ist. Aber Trump gehört nicht zum Washingtoner Filz. Und die meisten, die Trump gewählt haben, wollten den Washingtoner Filz loswerden, der seit 30 Jahren immer dasselbe macht, da Change draufschreibt, aber das ist kein Change. Das wird in diesem Bericht der NZZ wirklich gut auseinandergenommen. Wir hängen euch den Link ran. Ich kann euch nur dringend empfehlen, euch das durchzulesen. Also es gibt wirklich zwei Lichtblicke, Cicero und die NZZ, konservative Medien. Ich muss sagen, Respekt. Und noch eine Aussage von einem ehemaligen CDU-Mitglied, nämlich Jürgen Totenhöfer. Der hat auf seiner Seite Folgendes gepostet. Bush und Obama sind mit ihren Kriegen im Mittleren Osten kläglich gescheitert. Es reicht. Wird ja immer vergessen, dass Bush Kriege angefangen hat, aber Obama hat die nicht zu Ende geführt, sondern er hat doch welche darauf gepackt. Wir sind heute in über 5 Kriegen, ja? Also offiziellen, da gibt es noch viele Verdeckte. Weiter heißt es im Text, Donald Trump, versuchen Sie es doch mal mit kluger Diplomatie und professioneller Terrorbekämpfung statt mit Terror und züchtenden Bomben. Wir können sehr gespannt sein, ob Donald Trump die Sprache der Diplomatie spricht. Im Wahlkampf klang das nicht so, aber ich glaube, dass jemand, der in New York sich behauptet hat und der in Amerika baut, ein Baulöwe, dass der diplomatisch vorgehen muss und diese Sprache beherrschen muss, sonst könnte er gar nicht mit so vielen Mitarbeitern zurechtkommen. Wir warten einfach ab, was in den nächsten 100 Tagen passiert und ob Donald Trump etwas schafft, nämlich in Syrien dafür zu sorgen, dass die verfeindeten Parteien aufhören, sich zu beschießen und zu ermorden, sondern anfangen, miteinander zu reden. Das ist Diplomatie. Ich bin gespannt, ob es Donald Trump gelingt. Das Ende der Sendung gehört Fidel Castro, bis eben noch eine lebende Legende, aber jetzt mit 90 Jahren gestorben. Ja? Fidel Castro, das Gesicht Kubas kaum, war klar, dass er tot war, hat sich auch Donald Trump geäußert. Er sagte, ja, Fidel Castro ist ein brutaler Diktator gewesen, er hat sein Land unterjocht. Ich habe mir daraufhin den HDI kommen lassen, den Human Development Index, der beschreibt ja ein Land, was die Entwicklung angeht. 183 Staaten sind da notiert und Kuba, das seit über 50 Jahren boykottiert wird, wirtschaftlich von den Vereinigten Staaten, ist da auf Platz 44, also in der Top-50-Gruppe, da ist auch Norwegen und Deutschland drin. Dass Fidel Castro ja bei den Kapitalisten in den Vereinigten Staaten nicht gern gesehen wurde, hat natürlich mit dem zu tun, was er gleich nach dem Putsch, er ist ja ins Amt hineingeputscht, hat ja den wirklichen Diktator Batista, den Freund Amerikas, vertrieben, was er danach gemacht hat. Er hat eine Landreform durchgeführt. 2% der Kubaner vor der Reform besaßen über 75% des Landes. Da waren auch solche großen Agrarbetriebe dabei, wie zum Beispiel die American Fruit Company. Ihr kennt sie vielleicht als Chiquita. Die hat er dann enteignet. Er hat eine Gesundheitsreform durchgezogen, die bis zu seinem Tod bis heute gilt, nämlich dass die Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung umsonst ist, also sehr sozial. Und ja, er selber hat sich nicht persönlich bereichert. Er hat ja sehr bescheiden gelebt. Das kann man jetzt von den amerikanischen Präsidenten nicht unbedingt sagen. Er war also kein Multimilliardär. Und dass Donald Trump ihn als einen brutalen Diktator bezeichnet hat, das ist eigentlich lustig, weil ich habe mir mal angeguckt, mit wem er sich, der gelernte Anwalt, in den letzten Jahren immer wieder getroffen hat. Auch mit einem Anwalt, der stadtbekannte Revolutionär und gefährliche Bürger Nelson Mandela, der ja auch für die faire Sache jahrzehntelang im Knast gesessen hat. Che Guevara, hier ein schönes Schwarz-Weiß-Bild. Malcolm X, auch schon tot. Und natürlich ein amerikanischer Präsident war sein Freund Jimmy Carter. Aber er hat sich auch mit dem Papst getroffen, unlängst. Interessant ist, dass Fidel Castro 1995 vor der UNO sprach, aber nicht im traditionellen Kampfanzug, mit dem er ja immer aufgetreten ist, sondern im dunklen Anzug. Und er hat dort auf etwas Bezug genommen, was wir auch im aktuellen Buch von Daniele Ganser, ja, illegale NATO-Kriege, nochmal sehen können, dass nämlich die 5 Veto-Mächte, ja, der UNO, dass das gleichzeitig die 5 größten Waffenexporteure sind. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob sich das nicht beißt. Also die Länder, die in der UNO das Sagen haben über, und für den Frieden einstehen, sondern sind gleichzeitig die größten Waffenexporteure. Und ich lese mal vor, was Fidel Castro damals 95 vor der UNO gesagt hat. Wie lange sollen wir noch auf die Demokratisierung der Vereinten Nationen warten? Auf die Beseitigung von Gewalt, Arroganz und Druck in internationalen Beziehungen? Wir fordern eine Welt ohne rücksichtslose Blockaden, die den Tod von Männern, Frauen und Kindern verursachen, wie lautlose Atombomben. Das überholte Veto-Privileg und der Missbrauch des Sicherheitsrates durch die Mächtigen verherrlichen einen neuen Kolonialismus innerhalb der Vereinten Nationen. Das ist absolut richtig, was Fidel Castro hier gesagt hat. Es kann eigentlich nicht sein, dass diese Kolonialmächte, die 5 Vetomächte in der UNO, ja, schalten und walten können, wie sie wollen. Und ein Land wie Indien zum Beispiel hat da kaum was zu sagen. Das ist nicht in Ordnung. Die Beerdigung von Fidel Castro findet statt. Wen schickt Deutschland? Absurd, sie schicken Gerhard Schröder. Also der Mann, der das Unsozialste in Deutschland überhaupt durchgewunken hat, nämlich die Agenda 2010. Auch das ist ein Treppenwitz der Geschichte. Zuletzt die Buchtipps bei Me, Myself & Media, Ausgabe 28. Das neueste Werk, gerade eben schon angesprochen, von Dr. Daniele Ganser, dem Historiker aus der Schweiz, Illegale Kriege, ja, nämlich Kriege ohne UN-Mandat. An 13 Beispielen wird eben gezeigt, wie die NATO die UNO sabotiert, gerade eben auch schon erwähnt, kann ich nur dringend empfehlen. Dieses Buch schon mal empfohlen worden. Jetzt ist Ulrich Teusch, der Autor von Lückenpresse, im Interview. Ich kann euch nur raten, euch dieses Buch zu kaufen und vor allem das Interview anzusehen. Er war ja auch Gast schon bei Position. Wirklich ein sehr sympathischer Mann, der in der Lage ist, ja, komplizierte Sachverhalte einfach, zurückhaltend, sympathisch zu erklären. Zum Beispiel, dass Presse immer lückenhaft ist, denn jede Art von Sehen ist perspektivisches Sehen. Jemand, der ebenfalls bei uns zu Gast war, Asfar Wossen Asarate, die neue Völkerwanderung. Er weist darauf hin, dass Europa bei der Außenpolitik, die wir machen, die kriegerische Natur ist, ja, weil die NATO out of area operiert, um Ressourcenwege zu schützen, dass wir die Flüchtlingsströme selber erzeugen und das, was im Moment auf dem Weg nach Europa Richtung Deutschland ist, das ist der kleinste Teil. Halb Afrika wird sich auf den Weg machen und es wird Europa überrennen. Das kann auch Frontex nicht blocken, wenn wir nicht aufhören, unsere Außenpolitik, unsere Agrarpolitik zu überdenken. Auch das Interview mit diesem Mann ist in der Pipeline. Schaut es euch an und lest euch dieses Buch. Es ist natürlich harte Kost, aber es konfrontiert uns mit Fakten. Und wir müssen uns darum kümmern. Die aktuelle Politik blendet das aus, ist vollkommen überfordert, aber wir werden damit zu tun haben. Dieses Buch appelliert an eine enkelfreundliche Außenpolitik der Europäischen Union. Ja? Hier steht es ganz klar, wer Europa retten will, muss Afrika retten. Und noch einmal dieses Buch, der Fall Ken Jebsen. Matthias Bröckers hat mich interviewt. 250 Seiten stark ist das Buch geworden. Hier sind die Fakten drin. Kauft euch dieses Buch, unterstützt damit KenFM. Und das, was ihr hier drin findet, versucht euch das mal bei Wikipedia einzutragen. Mich würde es wirklich sehr, sehr freuen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das war eine weitere Ausgabe von Me, Myself in Media, Ausgabe 28. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.
Revolution ist nicht eine Sache von Tagen, wo geschossen wird und Auseinandersetzung stattfindet. Revolution ist ein langer, lang andauernder Marsch und Prozess um die Schaffung von neuen Menschen, die fähig sind, nicht eine Clique durch eine andere zu ersetzen nach der Revolution, sondern massenhaft Demokratisierung von unten, bewusste Produzentendemokratie entgegenzusetzen, bürokratische Herrschaft von oben. An diesem Kampf habt ihr weiterzuarbeiten, in diesem Kampf habt ihr eure Bedürfnisse zu entfalten und in diesem Kampf ist jeder beteiligt, wo er auch immer sich in dieser Welt befinden mag.